Hilf uns heute, dein Wort zu empfangen und segne jede einzelne von uns und verherrliche deinen Sohn, Vater, Jesus Christus. Amen. Danke. Preis dem Herrn. Der Herr ist gut. Halleluja. Und ich fange an, diese Predigt mit einer Geschichte. Ist euch aufgefallen, in letzter Zeit erzähle ich gerne Geschichten. Ja, ich habe das bei Jesus abgesehen. Er hat gerne Geschichte erzählt. Geschichte über Reich Gottes zum Beispiel. Ja, es ist diese Geschichte aus meinem Leben. Und es geschah, als ich noch ganz klein war, sehr klein sogar. Ich war damals noch im Kindergarten und ich kann mich erinnern, das war ein Malunterricht. Ich kann mich erinnern, das war ein besonderer Tag, ein Projekttag, Kunstunterricht, Kunsttag, sowas ähnliches. Ja? Und es wurden Blätter ausgeteilt, Farbe und Pinsel. Und die Erzieherin hat uns Aufgaben gestellt, einen Zaun zu malen. Ein Zaun, ja, das ist nicht einfach für kleine Kinder. Da mussten wir zwei parallele Linien ziehen durch den Blatt und das verbinden mit kleinen Linien, nur so wie der Zaun ist. Ein Zaun. Wenn jemand nicht weiß, ich komme aus der Sowjetunion, da war sowjetische Schule, Zäune, Bildungssystem. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, aber diese Idee mit dem Zaun hat mir gleich nicht gefallen. Ich habe mir gedacht, es ist so doof. Es ist so langweilig. Für ein Kind, der ist gewohnt, bunt zu malen und fantasievoll, jetzt auf einmal einen Zaun zu malen. Kurz gesagt, nach ein paar Minuten war ich fertig und ich saß langweilig und warte, bis andere fertig sind. Und so wie es bei Kindern ist, manchmal geschieht, verfalle ich in meine Fantasie. Ich nehme Pinsel und fange an, Kreuz- und Querlinien zu ziehen über den Blatt. Und ich male einfach weiter und weiter, weiter. Ich war in meiner Fantasie voll. Nachdem ich zu mich kam, mein Blatt war voll mit Farbe, überdeckt. Und nur oben war ein bisschen freier Platz. In diesem Moment, dieses Kunstwerk wurde geboren in mir. Ich habe auf einmal einen riesigen Berg gesehen, riesigen Berg. Und auf dem Berg fehlte nur eins, ein Mann, ein Mensch auf dem Berg, ein Sieger, ein Überwinder. Ich habe dieses kleine Strich gemacht und zufrieden war mein Kunstwerk beendet. Ich habe das nicht aufgepasst, als Erzieherin kam zu mir unauffällig. Sie war ein bisschen komisch und hat mich gefragt, was ist es denn? Was soll das alles? Ich habe ihr gesagt, das ist ein Mensch auf dem Berg. Sie war ein bisschen komisch. Ich glaube, sie war ein bisschen genervt, denn sie hat mich gefragt, wo ist der Zaun? Was für ein Mensch auf dem Berg. Wo ist mein Zaun? Ich habe die Aufgabe gegeben, Zaun zu malen. Ich glaube, sie war nicht begeistert. Denn sie hat mich mehrmals genannt danach, eine unbegabteste Kinder, das sie je gesehen hat. Das ist nicht alle Geschichte über das sowjetische Bildungssystem. Aber sie hat das wirklich gesagt. Sie hat mir gesagt immer wieder, wie talentlos ich bin, wie unbegabt, ich kann überhaupt nicht malen. Und dreh, wie du willst, aber diese Worte gehen nicht einfach so an dir vorbei, besonders wenn du ein Kind bist. Worte, sie haben diese Fähigkeit, dich zu verletzen, dich zu prägen. Und ihr merkt, dass ich denke an diese Geschichte ab und zu und ich habe das nicht vergessen. Und vielleicht jemand von euch wird jetzt denken, ach, armer Sergej, er braucht unbedingt jetzt psychologische Hilfe. Eine intensive Therapie vielleicht oder eine intensive Seelsorge. Preis dem Herrn definitiv nicht. Wenn jemand nicht weiß, ich male immer noch gerne. Wenn jemand nicht weiß, ich bin nebenberuflich freischaffender Künstler. Und letzte Jahre habe ich auch in dieser Region viele Ausstellungen und Vernissagen gehabt. Und meine Bilder haben sich sehr gut verkauft letzte Jahre. Und nicht immer, aber ab und zu, wenn ich ein nächstes Bild verkaufe, denke an diese Worte. Ein Wort eines Pädagogen, der gesagt hat, du bist talentlos, unbegabt, du kannst nicht malen. Mein Freund, Ausweg aus dieser Krise, aus diesem Urteil, aus dieser Verletzung, aus dieser Katastrophe war nicht ein Besuch zu meinem Arzt, sondern einfach weiter zu malen. Weiter zu malen, nicht hören, was Menschen dir sagen, was andere über dich denken, sondern hören, was Herz dir zu dir spricht und einfach weitermachen. Das ist beste Therapie, meiner Meinung nach, weitermachen. Weißt du, wenn du bei einer Vernissage, wo mit dir noch 20 andere Künstler mit aufgestellt sind, kommt auf dich eine Frau, die Sammlerin ist und will dein Bild kaufen und sagt dir sowas, dass das ist das Beste, was sie hier gefunden hat. Das ist die beste Therapie, mein Freund. Einfach weitermachen. Ein Künstler zu werden, ist nicht meine Hauptberufung, weil ich in meinem Leben eine größere Leidenschaft gefunden habe als Ölmalerei. Es ist das Predigen des Wort Gottes. Es ist eine größere Leidenschaft für mich. Es ist eine Leidenschaft, es ist eine Passion für mich. Und die Seelsorger und Psychotherapeuten unter uns mögen mich bitte jetzt vergeben. Aber ich möchte sagen, das Wort Gottes ist die beste Therapie überhaupt. Ein Ausweg aus jeder Verletzung, aus der Vergangenheit, aus den Katastrophen, ist dieser Weg, was Gott dir vorschlägt. Dieser Weg hat einen Namen, er heißt Jesus Christus. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sein Wort ist ein Medikament für uns, steht im Wort. Sein Wort ist ein Medikament für uns. Seine Liebe heilt diese ganzen Verletzungen, diese ganzen Katastrophen in unserem Leben. Und die Künstler unter uns, die Kunst studieren, mögen mich jetzt auch vergeben, wenn ich sage, das wahre, richtige Predigt ist Meisterwerk. Das Wort Gottes ist so überragend, so wunderbar, so schön. Mein Gott ist der Schöpfer. Er steht im Wort, durch sein Wort, er hat alles Schönheit in dieser Welt geschaffen, diese Berge und Meer und dieser romantische Sonnenuntergang. Er hat alles durch sein Wort erschaffen. Und ich habe, wenn ich predige, manchmal so ein Gefühl, dass ich kreiere etwas Neues, wenn ich predige, etwas Neues im Herzen der Menschen, in ihrer Seele, in ihrem Verstand, etwas Neues, neue Hoffnung, neue Mut, neue Glaube, preis dem Herrn. Predigt für mich ist es keine einfache, langweilige Kanzelrede. Es ist Leidenschaft, es ist Passion, es ist Konflikt, wenn du willst, es ist Suche nach der Wahrheit, es ist Fragen und Antworten, es ist Gefühle und vor allem ist es eine Chance, ein Privileg von Gott, sein Reich euch zu offenbaren, die Schönheit, Attraktivität seines Reiches. Halleluja! Und wenn wir schon beim Thema Kunst sind, dann möchte ich euch etwas fragen oder sagen, wenn du mal von einem richtigen Meisterwerk gestanden war, von einem berühmten Meister, Künstler, von einem Gemälde, Original, weißt du, wie das war? Dass du bist ergriffen, dein Blick ist gefesselt, du bist überwältigt von dem, was du siehst. So, wenn du die Ausstellung verlässt, du kannst nicht über alle anderen Dinge reden. Du bist immer noch Gedanken vor diesem Gemälde. Du bist völlig überwältigt. Du bist beeindruckt. Meine Freunde, das Wort, Gottes Wort ist herrlich und wunderbar. Gott ist unbeschreiblich. Das Beste, was du über Gott sagen kannst, ist es nur Mittelmäßigkeit. Denn du kannst Gott nicht beschreiben. Jetzt eine Frage. Wann waren wir nach einer Predigt so beeindruckt und überwältigt, dass wir nach dem Ende der Predigt nicht über anderes nachdenken und sprechen können als über das Wort Gottes? Wann war das letzte Mal, dass wir nach Hause kamen und konnten nicht schlafen, dass wir noch 2-3 Tage nach der Predigt des Wortes waren so überwältigt, dass unsere Gedanken waren immer noch bei ihm? Etwas muss geschehen im Reich Gottes. Ich weiß, ich lehne mich aus dem Fenster. Es ist eine Herausforderung für mich als Prediger. Es hängt viel vom Prediger an. Das Reich Gottes so zu offenbaren, dass Menschen sich verlieben an Gedanken des Herrn, an diese Schönheit, an seine Liebe, an seine Persönlichkeit. Ich weiß, nicht alles ist vom Prediger ist abhängig. Deswegen darf ich euch einen Ratschlag geben. Um ein Kunstwerk zu verstehen, ein Meisterwerk zu begreifen, man braucht eine besondere Aufmerksamkeit. Man braucht eine, wenn du willst, eine besondere Atmosphäre, damit du verstehst die Gedanken des Meisters, damit dir auffällt sein Handstrich. Eine besondere Atmosphäre. Verstehst du, wenn du zu einem berühmten Museum gehst nach Paris, gehst du im Louvre und stehst du vom Gemälde von Leonardo da Vinci und willst du dort dein Hotdog zum Ende essen oder laut unterhalten am Handy, es ist einfach nicht angebracht. Sie bringen dich raus, hoffentlich aber raus, da ist es nicht angebracht. Denn um ein Kunstwerk, ein Meisterwerk zu verstehen, man braucht eine gewisse, bestimmte Atmosphäre. Man braucht mal Ruhe, Stille. Darum manchmal ermahne ich Menschen, wenn die während der Predigt hier laut unterhalten wollen und unbedingt etwas ausdiskutieren. Die bringen hier ihre Kaffee und wollen hier frühstücken. Warum ist es notwendig, mein Freund, um Gedanken des Herrn zu begreifen, seine Schönheit, seine Reiches zu begreifen? Man braucht eine bestimmte Atmosphäre. Nicht umsonst im Psalm 46, 10 steht, sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Es wird deutlich und klar, du kannst nicht Gott verstehen, begreifen, du kannst nicht begreifen, dass er Gott ist, wenn du andauernd redest, telefonierst, isst, schaust du Fernsehen. Man braucht eine bestimmte Zuwendung. Du musst runterfahren, still werden, aufmerksam zuhören, nicht während der Predigt rauchen gehen. Das muss ich predigen in den heutigen Gemeinden. Wir sind so. Und wir sollen den Gott, der unbeschreiblich ist, zu beschreiben, zu verstehen. Und wenn wir beim Thema Kunst sind, ergreift, er hört diese Gedanken. Als Michelangelo mit seinem Kunstwerk Meisterwerk David mit dieser Statue fertig war, er wurde gefragt. Man fragte Michelangelo, wie ist es ihm dann möglich gewesen, eine so wunderschöne Statue zu erschaffen? Der Bildhauer sprach, der David war immer schon da gewesen. Ich musste lediglich ihn von überflüssigem Marmor um ihn herum entfernen. Der David war immer da. Stell dir vor, ich habe es gelesen, weil ich interessiere mich für Kunst. Das war eine 5 Meter lange Marmor, italienische Carrara-Marmorblock, 12 Tonnen schwer. Er hat ihn irgendwo an Straßenseite gefunden, voll in Unkraut und Dreck, und er hat dort sein David gesehen. Ich möchte heute predigen über das Thema, ich komme jetzt zur Predigt. Das Thema Identität, das Thema Berufung, Bestimmung, vor allem Identität. Und ich weiß nicht warum, ich bekomme diesen Titel und möchte das nennen Design Gottes. Design Gottes, es ist, denn heutzutage, viele Menschen leben einfach an ihrer Berufung vorbei, an Bestimmung vorbei, an ihrem Lebensziel vorbei, aus einfachem Grund, sie kennen ihre Identität nicht, sie kennen nicht, wer die eigentlich sind. Denn sehr oft in der Welt geschieht Folgendes. Ein Kind, ein Mensch kommt in der Welt. Es wird ein süßer Junge, ein süßer Baby geboren. Und seine Eltern, die sind gegen 20, 25 Jahre alt, die sehr jung sind. Sie wissen selber nicht, wer sie sind. Ihre Berufung, Bestimmung, Identität. Und diese zwei jungen Menschen, sie versuchen dieses Baby, dieses süße Kind zu erziehen und zu formen, so wie es ihnen gefällt. Später, sie bringen dieses Kind in den Kindergarten und eine Erzieherin, die wahrscheinlich nur ihre Ruhe haben will, reagiert genervt, wenn das Kind laut ist, laut singt, laut spricht, laut schreit und sagt zu dem Kind, sei still, oder halt deinen Mund. Woher soll sie denn wissen, dass es ein zukünftiger Prediger ist? Oder ein Lobpreiser. Später dieses Kind kommt in eine Schule und völlig überforderte Lehrer von Bildungssystem, von Überstunden, verkennt Kreativität dieses Kindes und gibt ihm eine 5 und sagt, es ist schlecht. Woher soll es wissen, dass es ein zukünftiger Designer ist? Er will etwas Neues kreieren, erschaffen. Und so geht dieses Kind durch das Leben. Und dieses Leben formt ihn und verändert ihn, je nach der Gesellschaftsschicht, je nach der Zeit. Und dieses Kind hat Glück, wenn er nicht zum Militär muss. Obwohl ist das ist nicht vielleicht das Schlimmste. Aber ich war beim Militär, wenn du zum Militär kommst, du kriegst sofort Folgendes vorgeschrieben, was du zu tragen musst, was du zu machen musst, was du zu denken musst. Eigentlich, sie brechen dich voll ganz deine Identität und versuchen dir eine neue, ihre Identität reinzupassen. Aber das ist nicht das Schlimmste. Ich finde, das Schlimmste ist, wenn diese Person, dieser Mensch, irgendwann nach durchlebt, halbe seines Lebens ist bereit durchlebt. Er ist durch schwierige Zeiten gegangen und wurde gebrochen und verletzt. Und irgendwann, er fängt an, die Fragen zu stellen, was ist der Sinn des Lebens? Was ist eigentlich, warum ich eigentlich hier bin? Eigentlich fängt nach Gott zu suchen und in seinem Suche er findet doch einen Weg zur Kirche, zu einer christlichen Gemeinschaft. Und ich finde, dass es traurig ist, wenn er reinkommt Und je nach Konfession, je nach Dominion, er kriegt gleich das Gleiche zu hören, was er zu tragen muss, was er zu tun hat, was er zu denken hat, was richtig und was falsch ist. Und ich denke, es ist wirklich tragisch. Ich weiß nicht hier, aber damals in der Sowjetunion, anhand nur an äußerer Erscheinung, ich konnte schon unterscheiden, zu welcher Konfession gehört dieser Christ. Nach Länge des Rockes, nach Frisur, nach Kopftuch, nach Maniere beim Gebet, könnte man schon erkennen, zu welcher Bewegung gehört dieser oder andere Christ. Was mich reizt, vielleicht weil ich Künstler bin, ich hasse die Mittelmäßigkeit. Ich glaube auch in unsere westliche Christentum, es fehlt Mensch an Farben. Ich bin eigentlich Expressionist von meinem Leben, wenn jeder das was sagt. Uns fehlt hier an Farben, an Kreativität. Die gleichen Farben, die gleichen Predigten, die gleiche Stil, die gleiche Veranstaltungen. Etwas muss geschehen. Es ist eine Herausforderung. Mir gefällt es, was einer der bekanntesten christlichen Schriftsteller gesagt hat, Clavey Lewis. Gott hat uns eine Gabe gegeben. Erlaubt uns, so zu sein, so wie wir sind. Halleluja. Wir dürfen sein, so wie wir sind, und wir müssen nicht sein wie jemand anderen. Mein Freund, nichts gegen gute Vorbilder. Wir brauchen gute Vorbilder. Aber wenn es gibt eine gewisse Gefahr, wenn wir uns entscheiden, nicht nur als Beispiel zu nehmen bei jemandem, sondern entscheiden, sein wie jemand, zu leben wie jemand, in gleiche Berufung laufen zu jemand. Wir laufen eine Gefahr, unsere eigene Berufung zu vergraben, kaputt zu machen. Wir verzehren unsere Identität. Viele Menschen kommen damit nicht zurecht, weil in dieser Welt gibt es so viele Vorbilder. Und wir kommen nicht zurecht, wir wissen nicht, ob das für mich gut ist oder schlecht ist. Ist es für mich oder nicht? Darum so viele Menschen leben heutzutage, auch Christen, fremdes Leben, in Illusionen, an Ziel vorbei, nicht in ihre Berufung. Und mein Freund, es ist nicht einfach, nach vielen Jahren das zu erkennen. Nicht einfach, nach vielen Jahren aufzuhören, das zu tun, wozu du nicht berufen bist. Es ist nicht einfach. Und so kommt es öfter vor, dass wir landen am Straßenrand unseres Lebens wie dieser Marmorblock, voll mit Dreck und Unkraut übersät. Und Gott sei Dank, wenn Gott findet uns. Gott sei Dank, wenn wir ihm auffallen. Wenn wir wiederkommen in der Hand des Meisters. Gott sei Dank, denn er weiß, wer wir wirklich sind. Denn er weiß unsere wahre Berufung. Er kennt unsere wahre Berufung, unsere Bestimmung, unsere Identität. Gott sei Dank, weil er uns sieht, nicht so wie alle anderen uns sehen. Und was er anfängt zu machen, nichts anderes. Er versucht das nur von uns zu entfernen, das, was dazu nicht gehört. Restliche Stein. Alles, was uns bedrückt und niedermacht, er fängt einfach von uns zu entfernen, uns zu befreien. Von jedem Müll in unserem Leben, von jedem Dreck, von jeder Lüge, von jeder Täuschung, von jeder Sünde, von alles, was dich kaputt macht, schon über Jahre. Gott fängt dich einfach zu befreien, was nicht dazugehört. Halleluja! Im Jeremia 23 steht Folgendes. Ist mein Wort etwa nicht wie ein Feuer? Ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Berge zerschmeißt? Und Gott, das Wort ist ein Hammer. Und durch sein Wort, er verändert dein Leben. Halleluja. Es geschieht schneller, wenn du das zu ihm zulässt. Gott verändert dein Leben durch sein Wort. Er kreiert, er ist ein Meister, weil er etwas sieht in dir. Er sieht in dir etwas Besonderes, Außergewöhnliches. Was sieht Gott in dir? Gott sieht nicht das vielleicht, was andere sehen. Nicht das, was du erhofft hast, dass er das sieht. Er sieht das, was er sieht. Und er sieht sein Bild seines Sohnes. Er sieht in dir Jesus Christus, Design Gottes, ein Maßstab Gottes, nach dem er arbeitet. Das sind keine menschlichen Maßstäbe. Es ist göttliche, herrliche Maßstäbe. Er sieht in dir seinen Sohn, nicht mehr und nicht weniger. Nochmal zum Verständnis. Trotz deiner ganzen Unheiligkeit, Mittelmäßigkeit, diese ganze Last und Dreck und Katastrophen in deinem Leben. Aber wenn du jetzt befindest hier, in seinem Hand, wenn du dich selber ihm, so wie du bist, dich selber ihm anvertraut hast, er sieht in dir sein Sohn Jesus Christus. Und ich werde jetzt ein bisschen vielleicht theologischer und möchte weitergehen. Weißt du, Gott hat dich lange auf dich gewartet. Weißt du, wann hat er schon über dich gedacht, Gedanken gehabt? Weißt du, wann er schon Pläne über dich geschmiedet? Jeremia 1,4. Noch bevor ich dich im Mutterleib formte, hatte ich dich erwählt. Noch ehe du geboren wurdest, habe ich dich geweiht zu Propheten. Du kommst nach so vielen Jahren zur Gemeinde, mein Freund, nicht um ein besserer Mensch zu werden. Irgendwie positiv, moralisch sich zu verändern. Es ist Plan Gottes, es ist Design Gottes, dass die Zeit kommt in deinem Leben, dass das, was Gott in dir sieht, es kommt langsam an die Zeit, dass alle anderen um dich herum fangen, das zu erkennen. Zu sehen das, was Gott in dir schon lange gesehen hat. Deine Nachbar, deine Mitschüler, deine Verwandte, sie sollen das anfangen zu sehen, was Gott in dir sieht. Sondern nämlich sein Sohn Jesus Christus. Jesus Christus soll in dir sichtbar werden. Jesus Christus, in sein Bild sollst du dich verwandeln. Reich Gottes soll offenbart werden durch dich selber. Und du kommst in die Gemeinde, um diese Predigt zu hören, die eine Predigt, die soll wie ein Hammer sein und zerschmeißen die Bollwerke, die Lüge, falsche Theologie, Illusionen, um dich zu befreien vom Rest der Mauer. Um dich freizusetzen für seine Berufung. Und ich werde heute dafür beten. Paulus, Apostel Paulus, er hat diesen Plan, diese Vision Gottes erkannt. Und er sagt in Galater 4, 19, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehe leide, bis Christus in euch Gestalt nimmt. Mit anderen Worten, ich bleibe im Gebet. Oh, ich werde nicht aufhören, bis ich sehe, dass Jesus in euch sichtbar wird. Halleluja. Mensch, das ist eine Vision, das ist richtige Glaube. Ein Väter der Kirche, der Augustinus, hat gesagt, das Ziel ist, ihm zu erkennen und ihm ähnlicher zu werden. Ihm zu erkennen und ihm ähnlicher zu werden. Deine Identität, mein Freund, findest du nicht irgendwo in Büchern, Philosophiebücher, christliche Philosophie, in einer Religion, noch irgendwo. Deine Identität ist in Jesus Christus. Und du kannst Du kannst dich selber nicht erkennen, bevor du nicht ihn erkannt hast. Nochmal. Du kannst deine eigene Identität nicht erkennen, bevor du nicht Jesus Christus erkannt hast. Wenn du ihn erkannt hast, wer er eigentlich ist, wirst du zu sich selber finden. Du wirst finden deine eigene Berufung, deine Bestimmung und deine Identität. Und das ist Plan Gottes. Und das ist, tut mir leid, aber das ist sein Plan. Das ist seine Vision, sein Maßstab, sein Design. Entschuldigung, aber er ist der Schöpfer. Er ist der Meister. Und es ist besser für dich und für mich, dass wir das erkennen und dazu Ja sagen und erlauben, uns zu formen nach dem Bild seines Sohnes. Halleluja. Denn wir laufen und irren öfter am Ziel vorbei. Ich erzähle jetzt euch noch eine biblische Geschichte. Evangelist Lukas im Kapitel 2 beschreibt ein Ereignis im Leben von Jesus. Jesus damals war auch klein, 12 Jahre. Es steht, dass diese Familie, Maria und Josef, junge Eltern, sie gehen zum Passafest nach Jerusalem. Und steht im Wort, nach dem Passafest, sie waren schon auf dem Weg nach Hause. Was kann man sagen, junge Eltern? Sie verlieren seinen Sohn. Sie haben gedacht, er ist irgendwo bei Mitreisenden. Irgendwie erinnert mich das an den Film Kevin allein zu Hause. Die Maria hat gedacht, er ist dabei, er ist bei Nachbarn. Im Wagen. Es steht, sie haben das entdeckt. Sie kehren zurück nach Jerusalem. Und sie suchen überall. Sie haben die ganze Stadt auf den Kopf gestellt. Und erst nach 3 Tagen, auf einmal, sie entscheiden, bei dem Tempel vorbeizuschauen. Letzter Ort im ganzen Jerusalem, wo sie suchen wollten, war der Tempel. Sie kommen rein und sagen, haben Sie unseren Sohn Jesus gesehen? Vielleicht war er hier. Und sie finden ihn, umgeben von einfachen Leuten und vom Lehrer. Er predigt. Und seine Predigt ist überwältigend. Wunderbar, stark. Und Maria sagt zu ihm, Jesus, wo warst du? Maria, ausgerechnet du. Ausgerechnet du, hast du keine Ahnung gehabt, wo du mich suchen musst? Wie könntest du noch irgendwo nach mich suchen? Wie könntest du noch nach mich noch irgendwo suchen? Weißt du etwa nicht, dass ich im Tempel bin? Weißt du nicht, dass ich berufen bin, im Hause des Vaters zu sein und die gleichen Werke tun, was er tut? Wie könntest du aus allen Menschen, ausgerechnet du, nach mir woanders suchen als nicht in den Tempel? Problem von unserem Christentum, unsere Christen und Gemeinden, wir suchen Gott da und hier, außerhalb des Tempels. Wir suchen Gott hier und da und nochmal hier und nochmal hier. Aber Jesus sagt, Reich Gottes ist nicht hier und da. Es ist bereits mitten unter uns. Luther macht vielleicht einen Fehler. Ich weiß nicht, aber mir gefällt dieser Fehler. Er schreibt, Reich Gottes ist in euch, inwendig. In meiner russischen Bibel steht, Reich Gottes ist bereits in euch, inwendig. Willst du ihn finden, schau in den Tempel. Brauchst du Reich Gottes, er ist bereits hier in den Tempel. Wir suchen Gott, Reich Gottes, irgendwo in neue Bewegungen, neue Bücher, neue Philosophie. Er ist bereits hier, inwendig. 1. Korinther steht, dass wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind diese Tempel des Heiligen Geistes. Brauchst du etwas Übernatürliches, Leidenschaft und Kraft und Salbung. Schau in den Tempel. Jesus sagt selber in Johannes 14, 23, dass er mit Vater hat eine Wohnung, einen Sitz, eine Wohnung in uns gemacht hat. Hast du diesen Jesus verloren, deine Beziehungen sind nicht besonders mit ihm? Suchst du nach dem Jesus? Hast du ihm irgendwie verloren? Du bist in keine Ahnung aus welchem Grund. Weißt du nicht, wo er ist? Weißt du nicht, wo du ihn finden kannst? Schau in deinem Tempel. Im Römer 8, 32 steht folgendes, dass Gott mit Jesus hat uns alles gegeben. Gott seine Fülle gegeben. Du hast alles bekommen, was du brauchst. Du musst nur in den Tempel schauen. Hier ist alles. Wir haben Anspruch. Du hast in ihm schon längst einen Anspruch auf Heilung. Du hast einen Anspruch auf Befreiung, auf Veränderung, auf Heiligkeit, Reinheit. Schau nur in den Tempel. Gott hat uns in Jesus sich selber gegeben. Gott hat uns im Heiligen Geist uns sich selber gegeben. In ihm steht es Fülle des Reiches, Fülle. Und wir manchmal entscheiden uns, Reich Gottes zu suchen außerhalb des Tempels. Und Gott sagt, wie kannst du ausgerechnet du kennst mich schon, du bist nicht ein paar Jahre Christ, wie kannst du nur nach mich suchen woanders? Weißt du nicht, dass ich in den Tempel bin? Ich bin immer dort, wo ich immer war. Ich bin dort, wo ich immer war. Warum Jesus ist in die Welt gekommen? Um uns zu retten von dem Tod, von der Hölle, damit wir in ein ewiges Leben kommen. Klar, eindeutig, aber es ist zu wenig, mein Freund. Es ist zu wenig, es ist nicht alles. Weißt du, ganze dein Leben verbringen als ein erretteter Christ und dann irgendwann in den Himmel zu gehen, es ist gut, aber es ist egoistisch. Plan Gottes, Design Gottes, dass Zeit kommt, dass alle in dir ihn erkennen, dass sie Jesus sehen, dass sie sein Reich in Wirklichkeit, in Action erleben, Reich Gottes in uns. Es gibt etwas mehr als ganze Leben als erretteter Christ in die Gemeinde zu verbringen und irgendwann in den Himmel zu gehen. Es gibt etwas mehr. Reich Gottes in uns. Ein anderer Väter der Kirche, der Afanasi, hat gesagt, dass Jesus wurde uns ähnlich, damit wir ihm ähnlicher wurden. Ein anderer Mann sagt Folgendes. Sohn Gottes wurde zum Menschensohn, damit Menschensöhne können zum Söhne Gottes werden. Und das ist, mein Freund, ist Herrlichkeit Gottes. Das ist sein Plan. Das ist seine Herrlichkeit. Das ist sein Sohn. Das ist sein Reich. Halleluja. Lass uns einfach jetzt stille werden. Und erkennen, wie nah er ist zu dir. Und erkennen, du brauchst nicht, sich kaputt zu machen, deinen Kopf zu zerbrechen. Was brauche ich noch? Was muss ich noch leisten? Er ist bereits da. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst. Wenn du was brauchst, schau mal in den Tempel. Es ist Zeit kommt, dass du ihn erkennst. Es ist Zeit kommt, dass Jesus in dir sichtbar wird. Im Wort steht, wir können euch nicht feste Speise geben, wir sind wie Kinder, wir sind immer noch beschäftigt mit Milch. Es ist Zeit kommt, dass Jesus, der in dir ist, sichtbar wird. Es ist Zeit, über Reich Gottes zu predigen, Halleluja. Vater, im Namen Jesu, offenbare mir uns deine Vision, dein Design. Offenbare uns das, was du vorhast. Offenbare uns das bereits, was geschah. Deine Herrlichkeit, deine Fülle, die bereits in uns ist. Bitte lass uns nicht so wie wir sind, sondern heile uns und verändere uns durch Heiligen Geist. Schaffe etwas Neues in uns. Verherrliche deinen Sohn, Jesus Christus. Begegne jeder einzelne von uns heute und jetzt durch den Heiligen Geist. Bring einfach Reinheit und Heiligung in unsere Gedanken, Veränderung durch dein Wort. Zerstöre einfach alles, was uns stört, was auf dem Weg ist, und setz uns frei für dein Reich, für deine Herrlichkeit. Und dein Sohn Jesus Christus soll verherrlicht werden durch uns, durch diese Gemeinde. Im Namen Jesus. Amen.